NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. September 1880. Der Geburtstag des Mediziners und Friedensnobelpreisträgers John Boyd Orr.
Die Menschen hungern nach Brot. Und ihr wollt sie mit Statistiken abspeisen.
Wie ein Donnergott schleudert der gebeugte Herr mit den buschigen Augenbrauen diesen Satz auf seine Zuhörer herab. Es ist der erste Herbst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Europa steht ein harter Winter bevor.
Aber auch in vielen Entwicklungsländern gab es massiven Hunger. Der Kolonialismus, der hat ja nicht dazu beigetragen, dass die Menschen wenig Hunger hatten, sondern ganz im Gegenteil.
Auf einer Konferenz in Quebec will die Welt dieses Problem angehen. Aber der zornige alte Mann zweifelt, wie ernst es ihr damit ist.
Unsere britische Delegation bestand nur aus verdienten Beamten. Die Politik konnte sich darauf verlassen, dass sie genau das sagen würden, was man ihnen zuvor aufgetragen hatte.
John Boyd Orr dagegen macht mit jeder Geste klar, dass er ein unabhängiger Wissenschaftler ist.
Er hatte die beiden Weltkriege überstanden, den ersten als Arzt im Schützengraben, den zweiten als Regierungsberater. Er hatte damals mitentschieden, wie man Englands knappe Lebensmittelvorräte am besten rationiert.
Die Arbeitskreise auf der Quebec-Konferenz schwänzt er, zu viel leeres Gerede. Stattdessen geht er wandern, im Mundwinkel immer die geliebte Tabakspfeife.
Each nation can fully achieve its goal only if we all work together.
So hatte das noch während des Krieges geklungen. Der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt appellierte an die Nationen der Welt, zusammenzuhalten. Nur so könne man den Hunger besiegen.
Jetzt aber hatten die alten Seilschaften wieder übernommen und waren wild entschlossen, ihre wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen.
John Boyd Orr will deshalb noch vor dem offiziellen Ende der Konferenz am 1. November 1945 aus Quebec abreisen. Doch die wütende Rede, mit der er sich verabschiedet, rüttelt die Delegierten auf.
Wir brauchen keine Forschung mehr, die uns beweist, dass die Hälfte der Welt hungert. Wir müssen handeln.
Ob er nicht Chef dieser neuen Behörde werden wolle, die gerade eben auf der Konferenz gegründet worden ist. Generaldirektor der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der ebenfalls neu geschaffenen Vereinten Nationen.
Die Konferenz endete mit der feierlichen Berufung des ersten Generaldirektors. Am nächsten Morgen wurde er mit großem Pomp zum Bahnhof begleitet, um in den Zug nach Washington zu steigen. Eine Kapelle spielte heitere Musik. Der einzige Mensch, der niedergeschlagen und bedrückt wirkte, war der neue Generaldirektor. Dieser Mensch war ich.
Heute kennt ihn kaum noch jemand, selbst hier in Schottland nicht. Dabei war er ein Visionär.
Pete Ritchie von der Pressure Group Nourish Scotland, die sich für eine bessere Ernährung einsetzt.
Gerade kämpfen wir für ein neues Gesetz. Wir nennen es das Gute-Lebensmittel-Gesetz. Aber eigentlich sollten wir es Boyd-Orr-Gesetz nennen.
Erst Lehrer, dann Arzt, schließlich Ernährungswissenschaftler. Soldat, Politikberater, Friedensnobelpreisträger.
Ihm ist es immer um das große Ganze gegangen.
Mit seinem Rowett Institute in Aberdeen stellt er von 1922 an die Landwirtschaft auf eine wissenschaftliche Grundlage, forscht zu Tiernahrung, Dünger, Saatgut. Mit einer bahnbrechenden Studie von 1936.
Food, Health and Income, Nahrung, Gesundheit und Einkommen.
Weist Boyd Orr als erster nach, wer arm ist, ernährt sich schlechter. Und ist deshalb im Durchschnitt kränker, ja stirbt sogar früher. Zum Ende seines Lebens betritt er schließlich die Bühne der Weltpolitik.
Frieden kann es nur ohne Hunger und Armut geben.
Und erweist sich dabei als einer der wohl undiplomatischsten Diplomaten, den die Welt je gesehen hat.
Sentimental war er nicht. Eher pragmatisch, geradlinig bis zur Dickköpfigkeit und nie faul. Ziemlich schottisch eben.
Sich durchsetzen, das hat John Boyd Orr früh gelernt. Geboren am 23. September 1880 in einem Dorf unweit von Glasgow, ist er ein klassisches Sandwich-Kind. Drei ältere Geschwister, drei jüngere. Eine undankbare Position. Der Vater betreibt einen Steinbruch mit wechselndem Erfolg zwar, aber das Geld reicht für ein großzügiges Haus inmitten der Natur.
Erst später, als ich die Slums von Glasgow sah, wurde mir klar, in welch glücklichen Umständen ich groß geworden war. Wir konnten über Felder und Hügel streifen, im Sommer schwimmen gehen, im Winter die Sonne auf- und untergehen sehen.
Tatsächlich gehören die Slums von Edinburgh und Glasgow damals zu den schlimmsten im industrialisierten Europa. John Boyd Orr wird sie als junger Lehrer kennenlernen. Weil er ein guter Schüler ist, bekommt er ein Stipendium und darf studieren. Aber nur, wenn er sich hinterher eine Zeit lang für den Schuldienst verpflichtet.
Viele meiner Schüler hatten morgens kein Frühstück bekommen. Wenn ich durch die Reihen ging, sah ich stets Läuse auf ihren Köpfen und ihrer Kleidung. Wie sollte ich diesen armen Kindern Schreiben und Rechnen beibringen?
Wenn ich mich nicht gesund ernähre oder auch ungefrühstückt in die Schule gehe, dann kann ich mich nicht konzentrieren im Unterricht.
Mehr als ein Jahrhundert später das gleiche Bild. Bernd Sigelkow hat die Arche gegründet, einen Verein, der Betreuungseinrichtungen für Kinder aus schwierigen Verhältnissen betreibt.
Die Ernährung hat ganz viel mit ihrer weiteren Entwicklung zu tun, mit den sportlichen Leistungen. Ja. In der Regel sind ja auch arme Kinder, die sich schlechter ernähren, dicker. Das hängt alles miteinander zusammen und deswegen muss man irgendwo anfangen.
Zum Beispiel hier. In der Küche der Arche. Dort bekommt jedes Kind eine gesunde, warme Mahlzeit.
Und noch eine Birne.
Guck mal, reicht dir so?
Ja.
Ist ein Salat dazu?
Und eine Birne.
Zu jedem Essen gibt es Salat oder Obst. Und fast jedes Kind greift zu. Freiwillig.
Viele können manchmal mit gewissen Obst, ob es zum Beispiel eine Banane ist oder eine Birne, die jetzt nur eine andere Farbe hat oder hellgrün ist, könnten sie gar nichts anfangen. Und dann muss man den Kindern dann schon erklären. Und der Kind sagt, komm mal her, nimm dir mal eine Gabel und koste einfach mal, probier mal. Ach nee, ich so, komm, probier. Und dann so, das ist ja doch ganz lecker, ne?
In vielen Familien gibt es kaum Frisches. Statt selbstgekochtem kommt oft Fastfood auf den Tisch.
Schnitzel mit Pommes, Nutella-Brot, Hühnchen oder Kebab.
Dosensuppe.
Selbstschuld, sagen viele. Stimmt nicht, sagt die Forschung.
Es gibt eine interessante Studie von Ökotrophologinnen, die haben mal ausgerechnet, was es kostet, ein Kind gesund zu ernähren.
Simone Weyers, Medizinsoziologin an der Uniklinik Düsseldorf.
Die haben berechnet, dass schon ab dem 4. Lebensjahr einer Familie mit Hartz-IV-Bezug jeden Tag über 50 Cent fehlen, um ein Kind gesund zu ernähren. Also es ist eine Frage der Kosten.
Die Mutter all dieser Studien stammt von John Boyd Orr. Food, Health and Income, seine Untersuchung aus dem Jahr 1936.
Man braucht nicht nur genügend Nahrung, um am Leben zu bleiben, man braucht die richtige Nahrung, um gesund zu bleiben.
Und genau das, so Boyd Orrs erschreckende Zahlen, sei bei einem Drittel der britischen Bevölkerung nicht der Fall. Als die Erkenntnisse ruchbar werden, bestellt ihn der britische Gesundheitsminister zu sich.
Er fragte mich, warum ich eigentlich so viel Unruhe verbreiten müsse. Dank der staatlichen Rentenpolitik und der Arbeitslosenversicherung gäbe es doch keine Armut mehr. Niemand müsse hungern.
In der Tat, an genügend Kalorien kommen die Menschen. Dass es aber auch bestimmter Vitamine und Mineralstoffe bedarf, um sich gesund zu ernähren, ist eine noch relativ neue Erkenntnis. John Boyd Orr selbst hat sie in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs vor Augen geführt bekommen.
In dem Bataillon, für das er als Arzt zuständig war, gab es deutlich weniger Krankmeldungen. Irgendwann fand er heraus, dass es an ihrem Essen liegen müsse.
Die Rationen der Armee hatten wir allmählich satt. Also schickte ich unsere Köche ins Hinterland, um in den verlassenen Gärten und Feldern Gemüse zu ernten. So bekamen wir jeden Tag eine frische Gemüsebrühe.
Doch der Held aus dem Ersten soll nun kurz vor dem Zweiten Weltkrieg mundtot gemacht werden. Ein Regierungsbeamter legt ihm nahe, seine Studie nicht zu veröffentlichen. John Boyd Orr aber bleibt stur.
Man sagt, kein Brite könne es ertragen, wenn ein Pferd schlecht behandelt wird. Nun, ich kann es nicht ertragen, wenn eine Mutter und ihre Kinder schlecht ernährt sind.
Was die Regierung nicht verhindern kann, macht sie sich zu eigen. Das Buch erscheint mit dem Vorwort eines Ministerialbeamten. Nur, wie aktuell sind Boyd Orrs Zahlen heute? Simone Weyers.
Was erstaunlich ist, einige Ungleichheiten haben sich umgedreht, einige sind geblieben. So finden wir damals, so wie heute, den Zusammenhang von Einkommen und Obst- und Gemüseverzehr.
Je ärmer, desto weniger davon.
Umgekehrt hat sich aber der Zusammenhang von Einkommen, Zucker und Fleisch.
Damals ist beides noch Statussymbol, inzwischen in der Kritik.
Wir finden heute, dass viel Zucker und viel Fleisch eher bei Personen mit niedrigem Sozialstatus verzehrt werden.
Limonade, Burger, Würstchen, alles, was schnell satt macht. Und leider auch dick. Die Folge: höhere Anfälligkeit für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Genau hier, da ist sich Pete Ritchie von der Pressure Group Norwich Scotland sicher, würde Boyd Orr heute ansetzen.
Das Problem sind vor allem die sogenannten hochverarbeiteten Lebensmittel, die Fertigprodukte. Darin finden sich viele Fette, viel Zucker und eine Menge künstlicher Inhaltsstoffe, die Boyd Orr sich gar nicht hätte vorstellen können. Für ihn müsste da die Politik ran.
Erste Versuche gibt es schon, zumindest in Großbritannien. Eine Steuer auf Zucker in Getränken etwa oder eine Lebensmittelampel, die auf der Verpackung anzeigt, wie gesund der Inhalt ist. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner aber ist zurückhaltend.
Der Staat macht nicht den Geschmack und ich bin auch nicht die Geschmacksnanny der Nation. Also wie Deutschland schmeckt, schreibt die Politik nicht vor.
Dass Veränderung manchmal von oben angestoßen und wissenschaftlich begleitet werden muss, war für John Boyd Orr nicht schlimm, sondern nur logisch. Kaum ist der Streit um seine Studie beigelegt, klopft die Politik erneut bei ihm an. Wie soll man das Land im drohenden Krieg satt bekommen?
Das Spannende ist, dank seiner Vorgaben zur Lebensmittelrationierung war die britische Bevölkerung am Ende des Krieges besser ernährt als zu Anfang, trotz des allgemeinen Mangels.
Mit dieser Erfahrung im Rücken widmet sich Sir John Boyd Orr, inzwischen zum Ritter geschlagen, seiner nächsten großen Aufgabe: dem Kampf gegen den Welthunger.
In vielen Ländern war die Ernährungssituation nach dem Krieg sehr prekär.
Matthias Mogge, Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe.
Viele Menschen waren extrem verarmt, konnten wenig anbauen und es gab große Hungersnöte. Nicht nur in Afrika, sondern auch in China.
Für Boyd Orr ist die Sache klar. Ein zentrales Steuerungsgremium muss her. Ein World Food Board, das Preise festsetzt, Kredite vergibt, Überschüsse umverteilt.
Er dachte, wenn man sich zusammen an einen Tisch setzt, wird die Vernunft siegen. Aber so läuft das nicht immer.
Auch nicht bei der neu gegründeten FAO, der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation. Er mag deren Chef sein, aber was heißt das schon?
Die Mitgliedsorganisationen der FAO waren ja vor allen Dingen die Industrieländer. Und damals dachte man so, naja, mit solchen großen Organisationen muss man erstmal vorsichtig sein, denen auch nicht zu viel Macht geben, weil die Macht sollte natürlich bei den Nationalstaaten bleiben.
Und die stimmen bald das hohe Lied des Freihandels an, allen voran die USA und Großbritannien. Die FAO wird zum zahnlosen Recherchetiger, der Statistiken liefert, nicht Brot.
Mehr konnte ich nicht tun,
resümiert Boyd Orr 1948 und tritt nach nur 3 Jahren von seinem Posten zurück. Wieder in Schottland erfüllt er sich einen Traum, eine eigene Farm mit Angus-Rindern. Und jettet gleichzeitig als gefragter Berater weiter um die Welt, 1949 mit einem Zwischenstopp in Oslo, um den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen.
Die Länder dieser Erde sind heute so eng miteinander verwoben, dass die ein oder andere Form der Weltregierung bald unausweichlich sein wird.
Und der Welthunger? Wird lange Jahrzehnte auch ohne Weltregierung weniger, dank Hilfen, Handel und technologischem Fortschritt. Viele Länder schaffen großflächige Monokulturen, setzen Dünger und Pestizide ein.
Heute weiß man natürlich, es hat auch eine Menge sehr schädlicher Nebenwirkungen gehabt. Man muss heute viel, viel stärker mit der Natur arbeiten. Landwirtschaft muss viel umweltbewusster, klimagerechter werden.
Gerade beim Thema Ernährung, das wusste schon John Boyd Orr, muss man ganzheitlich denken. Deshalb werden die Vereinten Nationen 2021 zum ersten Mal einen sogenannten Food Systems Summit einberufen. Einen Gipfel, der Ernährung in einen größeren Kontext stellt. Von Landwirtschaft über Handel und Industrie bis hin zu Gesundheit und Klimaschutz. Pete Ritchie wird auch dabei sein.
Immer dann, wenn mir das alles zu viel wird, denke ich. Vor fast 100 Jahren hatte John Boyd Orr schon ganz ähnliche Ideen und war fest davon überzeugt, wir selbst haben uns diese Probleme eingebrockt, also können wir sie auch lösen.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an John Boyd Orr, der am 23. September 1880 geboren wurde. Redaktion: Ronald Feisel.
NDR Info.